Hier sind die Geldfreunde. Das ist unser Community-Podcast. Wir möchten damit unseren kleinen Beitrag zu einer sozial nachhaltigen und von Transparenz und Fairness geprägten Finanzwelt leisten. Warum eigentlich? Naja, es geht um Vertrauen. Vertrauen in Menschen, in Produkte, in Services, in Anbieter und Berater. Dieses Vertrauen entsteht durch Authentizität der Menschen, ihrer Kompetenz und baut sich über eine langfristige, ehrliche Arbeit auf. Wir stellen hier Freunde vor, Partner und Marktteilnehmer, die mit ihrem Job rund ums Thema Geld ja echte positive Beispiele sind und echte Vorbilder damit auch darstellen. Uns würde es sehr freuen, wenn auch diese Episode zur Inspiration dient und auch einen informativen Mehrwert liefert. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, über konstruktive Kritik, aber auch über Anregungen, welche Themen wir künftig auch aufgreifen sollten. Also jetzt geht's los. Viel Spaß bei der nächsten Episode. Heute zu Gast bei mir ist Marco Lotz. Marco Lotz ist Geschäftsführer, Gesellschafter-Geschäftsführer der MKM Group und seines Zeichens damit ein sehr spezialisierter Finanzmakler für Unternehmen mit einer Ausrichtung auf das Thema Liquidität. Was da genau, wird er gleich im Interview erzählen. Mit Marco verbinden mich persönlich mehrere Dinge. Seine Tochter heißt genauso wie meine Tochter. Seine Tochter geht zufälligerweise auch, also mit Vornamen, seine Tochter geht zufälligerweise auch in die gleiche Klasse wie meine Tochter. Und unabhängig davon, das war ein weiterer Zufall vor einigen Jahren, war sein Vater, der zufälligerweise denselben Vornamen hat wie ich, auch noch mein Geschäftsführer, mein Vorgesetzter in einem Unternehmen, für das ich früher tätig war. Also da gibt's viele Parallelen und hier zählt einfach mal wieder dieser Spruch, die Welt ist klein, die Welt ist ein Dorf, man sieht sich mehr als einmal und so weiter und so weiter. Und deswegen, ja, ist es cool, dass wir uns jetzt mal im Rahmen unseres Podcasts hier näher unterhalten. Jo, hi Marco, es freut mich total, dass wir heute mal gemeinsam bei dir im Büro sitzen, im wunderschönen Leipzig, in der schönsten Innenstadt der Welt.
Oh ja.
Ich würde sagen, stell dich doch erstmal kurz vor, wer bist du, was machst du so und warum machst du das?
Ja Axel, vielen Dank. Ich bin Marco Lotz, 47 Jahre alt, ich habe 3 Kinder und bin der geschäftsführende Gesellschafter der MKM Group. Das mache ich mit Leib, Herz und Seele. Sehr wertebasiert und da sorgen wir für Unternehmen tagtäglich dafür, dass die Liquidität genau dort ist, wo sie hingehört, nämlich in die Unternehmen.
Liquidität, genau. Also das ist dein Thema, beziehungsweise euer Thema. Wie bist du dazu gekommen, das Unternehmen zu gründen, aufzubauen? Was hat dich so angetrieben?
Ich selbst bin Banker, habe nebenberuflich BWL studiert. Und dann sage ich das immer so salopp, da gab es den Ältestenrat, der bestand aus einem Direktor bei der R&V-Versicherung und meinem Vater. Die hatten eine Idee, haben aber gesagt, wir sind zu alt dafür, machen wir nicht mehr. Da fragen wir nochmal deinen Sohn, ob der Lust darauf hätte. Und da ging es darum, ein Makler für Makler zu sein, die ausschließlich das Bürgschaftsthema nicht darstellen können und wollen. Und so, Mensch, kann ich mir sehr gut vorstellen, habe daraus dann nicht nur einen Makler für Makler gemacht, für Bürgschaften, sondern auch ein Makler für das normale Kundengeschäft und das über die Bürgschaften hinaus, nämlich dann auch das Kreditversicherungsgeschäft und das Factoring-Geschäft noch mit dazugenommen.
Über die Details sprechen wir gleich nochmal. Ja. Das ist wichtig. Okay, jetzt, wie seid ihr jetzt momentan aufgestellt? Also, ihr arbeitet regional, bundesweit, europaweit, weltweit?
Eine gute Frage. Wir sitzen hier in Leipzig, wie du es eben schon gesagt hast, in der schönsten Innenstadt der Welt und agieren regional, überregional, bundesweit, Europa und auch weltweit für unsere Kunden oder deren Vertragspartner, weil es geht immer nur darum, den richtigen Ansprechpartner für die Lösung zu finden, der auch über die Grenzen hinaus das Geschäft auch darstellen kann. Und das können wir.
Okay, in was für Industrien bewegt ihr euch? Was sind so die Zielgruppen oder die
Branchen? Ja, grundsätzlich ist das Bürgschaftsthema, das ist das Hauptthema bei uns in der MKM, im Bauhaupt- und Baunebengewerbe angesiedelt. Mhm. Bauträgerbereich natürlich, im Projektentwicklungsbereich genauso. Das ist natürlich in den letzten Jahren aufgrund von verschiedenen äußeren Faktoren ziemlich in den Keller gegangen. Und dafür sind andere Bereiche wiederum sehr stark geworden. Der Maschinenanlagenbau, der vorher auch schon stark dabei war, ist viel stärker geworden. Und wir haben uns vorhin auch schon persönlich darüber ausgetauscht, das Photovoltaik-Thema. Das ist so stark geworden, weil ganz viele Unternehmen, die im Projektentwicklungsbereich waren, haben vor der Zeit, wo es schlechter wurde, viele Grundstücke eingekauft. Mhm. Die können sie jetzt nicht mehr in der Form bebauen, wie sie es wollten. Nur die PV-Anlagen, die sind hoch im Kurs.
Mhm. Okay, und die haben ein Liquiditätsproblem.
Die müssen letztendlich genauso wie ein klassischer Projektentwickler für die Gemeinde Bürgschaften hinterlegen, entweder in Form von Erschließungsbürgschaften, sind wir schon sehr im Detail, oder auch, dass sie überhaupt einen Zuschlag bekommen, im Bietungsverfahren dort den Zuschlag erhalten zu können, im Vorfeld auch die Sicherheit zu hinterlegen.
Ah, okay. Gut, pass auf, dann ziehen wir dieses Thema einfach vor, weil jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Bürgschaften. Wozu braucht ein Unternehmen allgemein Bürgschaften? Du hast ja jetzt schon einen konkreten Fall jetzt anhand der Photovoltaikinstallateure oder der Projektentwickler gesprochen. Allgemein, was sind Bürgschaften und wozu braucht man das? Jetzt mal speziell auch für die Hörer unseres Geldfreunde-Podcasts, für die das jetzt totales Neuland ist.
Nehmen wir jetzt mal den klassischen Bereich Bürgschaft privat. Da kennen wir eine Bürgschaft, die Mietkautionsbürgschaft, die dann für die Vermieter hinterlegt werden dürfen, wenn nicht das Geld Cash hinterlegt werden soll. Das ist für mich immer ein ganz großer Tipp. Kein Cash hinterlegen, kein Sparbuch hinterlegen. Bitte nehmt immer eine Mietkautionsbürgschaft, entweder über die Bank, noch viel besser über einen Kautionsversicherer. Mhm. Und warum machen wir das Ganze und warum ist es so wichtig, gerade im B2B, wo wir zu 99% tätig sind? Es geht um Liquidität. Wenn wir sagen, zwischen den Vertragspartnern wird ein Vertrag geschlossen. Und in dem Vertrag ist grundsätzlich wirklich immer eine Sicherungsklausel hinterlegt, die besagt, eine Sicherungsabrede hinterlegt, die besagt, dass der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber einen Vertrag schließt. Der darf dann für den Auftraggeber umgesetzt werden, das, was im Vertrag dann auch fixiert wurde. Und dass dann der Auftragnehmer agieren darf, dann ist es wichtig, dort auf jeden Fall eine Sicherheit zu hinterlegen, wie in Form einer Bürgschaft. Mhm. Weg von der Bank hin zum Kautionsversicherer, weil die Bürgschaft 1:1 über einen Kontokorrent dann die Liquidität bindet. Und wir verlagern das Ganze zum Kautionsversicherer, dass nämlich die echte Liquidität bei der Bank, Kontokorrent habe ich gerade angesprochen, frei bleibt. Mhm. Und bei den Kautionsversicherern ein zweites Standbein aufgebaut wird.
Das ist also quasi für die Unternehmen eine große Unterstützung bei ihrem Working Capital Management.
Elementar.
Ja.
Elementar.
Ein schönes Zusammenspiel zwischen Finanzierern, Hausbanken, Banken und halt eben zusätzlichen Finanzierern, die ihr dann auftut über Kreditversicherer.
Korrekt.
Ja, korrekt. Okay, ja. Okay, Bürgschaften, habe ich verstanden. Jetzt hattest du vorhin noch was anderes gesagt. Außer Bürgschaften macht ihr auch noch Factoring?
Zum Beispiel.
Oder was heißt macht ihr? Ihr helft Unternehmen dann auch quasi bei einer solchen Spezialfinanzierung?
Korrekt.
Gibt es da irgendwie Spezialrichtungen, wo ihr unterwegs seid oder quer über alle Branchen hinweg?
Wenn es darum geht, dass die Liquidität noch schneller in den Unternehmen sein darf, ist halt das Thema Factoring, so wichtig, dass du kommst da gar nicht drum rum. Mhm. Und letztendlich hast du schon verschiedene Branchen, die das Thema immer wieder anfragen. In den meisten Fällen ist es eben nicht der Baubereich, weil da die Factoring-Umsetzbarkeit nicht ganz so einfach ist, weil es Abschlagsrechnungen gibt etc. Mhm. Viel wichtiger ist es im Maschinenanlagenbau. Mhm. Zum Beispiel, wenn dort lange Laufzeiten vereinbart sind, das Projekt geht über 3 Jahre, es ist ganz klar geregelt, wann welche Zahlung fällig wird, ist das Thema so wichtig, dass die Liquidität nicht nach 90, 120 oder welches Zahlungsziel auch immer zwischen den Vertragspartnern vereinbart wurde, erst dann kommt, sondern wenn alles eingerichtet ist, nach 72 Stunden. Und ich sage, es geht niemals darum, dass die Vertragsbücher oder Auftragsbücher nicht voll sind, sondern es geht immer darum, dass die Liquidität knapp geworden ist. Und gerade in der jetzigen Zeit noch viel wichtiger, Liquidität im Unternehmen zu haben, als noch vor 3, 4, 5 Jahren.
Okay, ja, Wahnsinn. Was sind so deine Erfahrungen dabei, wenn man jetzt mal die letzten Jahre, seit wie lange seid ihr jetzt am Markt?
Im nächsten Monat 16 Jahre.
16 Jahre, okay. Wenn man jetzt mal die letzten 16 Jahre eure Unternehmensentwicklung mal so Revue passieren lässt, gibt es da gewisse Entwicklungen am Markt, wo du sagst, das ist mir besonders aufgefallen oder darüber sollte man wirklich mal reden? Hat sich etwas verändert fundamental?
Naja, ich sag mal so, das, was sich immer wieder verändert, ist die Zusammenarbeit mit den Banken. Also das kriegen wir von den Kunden gespiegelt, dass die sehr, sehr volatil ist. Wenn es natürlich gut draußen im Markt ausschaut, machen die Banken ganz, ganz viel. Mhm. Wenn es schlechter wird, machen sie ganz, ganz wenig. Und das ist elementar für unseren Bereich, den wir dann darstellen als Spezialmakler für Kreditversicherungen, dass die Versicherer, gerade im Bürgschaftsbereich, eben nicht so volatil sind. Die machen vielleicht gewisse Dinge, die Banken dann, wenn es gut läuft, machen, nicht. Nur wenn es schlechter läuft im Markt, bleiben die trotzdem an der Seite unserer gemeinsamen Mandanten. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenpfund zu wissen, nicht, das ist immer so ein Klassiker, wenn es anfängt zu regnen, dass der Regenschirm dann weggenommen wird. Natürlich werden dann die Prüfungsmechanismen auch schärfer, das haben wir jetzt auch gemerkt in den letzten 2 Jahren, dass mehr geprüft wird, intensiver geprüft wird, mehr Unterlagen, mehr Informationen gebraucht werden. Trotzdem werden die Bürgschaftsrahmen nicht geschlossen, sondern sie werden dann ja vielleicht ein bisschen enger begleitet und tiefer beäugt. Und das ist elementar für mich, dass ich sagen kann, ich komme selbst aus der Bankenlandschaft, weiß, wie die Banken agieren. Es hat sich nichts verändert und es wird sich auch nichts verändern. Einzig allein auch aus dem Grund, dass die Banken unter das KWG fallen, das Kreditwesengesetz, und die Kautionsversicherer nicht. Die können dort einfach etwas anders agieren. Und das ist super für unsere Mandanten. Die haben auf der einen Seite die Banken, die elementar sind für die echte Liquidität, und die Kautionsversicherer, Kreditversicherer auf der anderen Seite für die Eventualverbindlichkeiten oder auch Absicherung der eigenen Forderungen, wenn gearbeitet wird und der Auftraggeber vielleicht mal nicht zahlt.
Okay, das bedeutet, so habe ich das jetzt verstanden, das ist ein zusätzlicher Liquiditätsbooster, den du aufbauen kannst, wo du flexibler reagieren kannst, als wenn du dich nur auf eine Hausbank meinetwegen.
100%. Das sind alternative Finanzierungswege, die, ich sag's mal, leider immer noch zu wenig im Markt bekannt sind. Wenn wir sagen, dass wenn wir 100% Bürgschaftsmarkt in Deutschland darstellen wollen. Das sind so 4 Milliarden Bürgschaftsbeiträge, also Versicherungsbeiträge, Prämien. Wenn davon ungefähr 60% noch bei Banken sind und der Rest nicht bei Banken, sondern bei den Kautionsversicherern, da wissen wir, was dort noch umsetzbar ist. Und ich muss mich gerade revidieren. Ich habe 4 Milliarden gesagt. Es sind 400.
Es sind 400 Milliarden Euro. Krass. Sind da andere Länder weiter? Also wo steht da Deutschland so im internationalen Vergleich? Hast du da einen Überblick zufällig?
Einen Überblick gibt es darüber nicht. Ich kann nur sagen, dass gerade im deutschen oder im deutschsprachigen Raum, auch Österreich ist sehr bürgschaftslastig. Dort heißt es nicht Bürgschaft, sondern ist eine klassische Garantie. Sonst ist es im angelsächsischen Raum oder auch was die Vereinigten Staaten anbelangt, da ist das Bürgschaftsthema nicht so ausgeweitet. Bei uns ist es natürlich verankert im BGB, im Gesetz, dass es wirklich zwingend im Vertrag auch umgesetzt sein muss, die Sicherungsabrede. Das ist eher ein deutsches Thema, was diese Bürgschaftsthematik anbelangt. Vielmehr ein Garantiethema im Ausland. Okay. Ja, also da sind wir, was das Thema Garantien angeht, sehr, sehr dünn aufgestellt. Viel mehr im Bürgschaftsbereich und die klassischen Garantien, wo du wirklich eine Zahlungsverpflichtung hast, das ist mehr im Ausland.
Okay. Wenn du, jetzt gehen wir mal davon aus, dass hier Geldfreunde, Podcast-Hörer dabei sind, die möglicherweise hier auch bei ihren Unternehmen ein richtiges Liquiditätsthema
Ja.
haben. Welche Learnings, Erfahrungen kannst du mitgeben, vielleicht auch von Fällen in der Vergangenheit, wo du gemerkt hast, das ist irgendwie schiefgelaufen, wo du sagst, okay, passt mal darauf auf, ich gebe mal die und die Tipps hier, jetzt mal ganz allgemein, worauf müsste man aufpassen, dass man solche Fehler nicht auch nochmal macht?
Ganz einfach und klassisch dargestellt, in guten Zeiten für schlechte Zeiten vorsorgen. Weil die meisten Unternehmer, die sind in ihrem Business so in einem Tunnel. Die wissen, was sie können. Und oftmals wird der kaufmännische Bereich, das betrifft nicht nur kleine Unternehmen, das können auch Unternehmen sein, die machen zwei- oder dreistellige Millionen Umsätze, wo dann einfach zu spät die Gespräche gesucht werden, alternative Finanzierungswege weg von der Bank hin zu anderen zu suchen. Nur wenn die Zahlen, wenn die Zeiten schon etwas angespannter sind, schlechter geworden sind, dann eine ordentliche Lösung zu finden, ist ohne einen Spezialisten an der Seite nahezu unmöglich. Und das sage ich nicht, weil wir Spezialmakler sind. Bitte das so vernehmen und verstehen. Gerne sich im Markt umhören, egal bei wem. Suchen Sie sich bitte einen Spezialisten für Finanzierungen, für alternative Finanzierungswege, für Mezzaninkapital in den Zeiten, wenn Ihr Unternehmen stark ist, wenn die Zahlen sehr, sehr gut sind, um dann, wenn es wirklich pressiert, handlungsfähig zu bleiben. Das ist ein Tipp, den ich geben darf, weil wir kriegen das nahezu tagtäglich mit. Gerade in der jetzigen Zeit, wo der Markt da draußen sehr, sehr stürmisch ist, dass zu spät angefangen wird, sich ein zweites oder drittes Standbein zu suchen, um das Unternehmen durch das ziemlich stürmische Fahrwasser wieder in ruhiges zu bekommen.
Okay. Jetzt haben wir natürlich gerade eine Marktlage. Du hast angesprochen, ist eine stürmische Zeit. Was gibst du den Unternehmern auf dem Weg, die jetzt in der jetzigen Marktlage möglicherweise irgendwie sehen, könnte es sein, dass unser Unternehmen auf Sicht Probleme bekommt oder hat vielleicht sogar schon Probleme bekommen?
Bezüglich Liquidität
Ja.
suchen Sie sich einen Spezialisten, weil es geht nicht nur um Expertise. Die Expertise wird bei uns Spezialmaklern in unserem Bereich, wir sind sehr, sehr spitz aufgestellt, vorausgesetzt. Das ist auch, würde ich ja auf der anderen Seite genauso vollkommen legitim. Es geht vielmehr noch darum, das Wissen, was wir haben, in Verbindung mit unseren Mandanten oder auch Neukunden so zu transportieren, dass es auf der anderen Seite, nämlich bei den Produktgebern, ordentlich und richtig ankommt und dann in der schwierigen Zeit, die wir jetzt schon haben, trotzdem noch eine Lösung zu bekommen. Es geht so viel mehr um Kommunikation, um die Zugangswege, um das Netzwerk, die richtigen Ansprechpartner zu haben. Und die hast du nur, wenn du dich spezialisiert hast, dann auf dem Weg der Kommunikation wirklich stark unterwegs bist, um die Leute auf der anderen Seite, die dann die Lösung bringen können, für dich zu gewinnen.
Das bedeutet, dass es wichtig ist, die richtigen Leute zu kennen und mit denen auch ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu haben, also bei den Finanzierern selber.
100%.
Ja.
Ja, es geht zwar um die Bonität eines jeden Unternehmens, keine Frage. Und trotzdem gibt es, das haben wir alle mal gelernt, die vielleicht auch im Bankenbereich aktiv waren, es gibt die weichen Faktoren. Und da zählen diese, wie agiert der Unternehmer, wie agiert der Makler, also das Bindeglied zwischen Produktgeber und Unternehmen. Wie agieren die zusammen? Wie werden die Gespräche geführt? Welche Transparenz ist dort gegeben? Welche wird gelebt? Wie wird sie gelebt? Habe ich ein gutes Bauchgefühl dabei? Das ist so wichtig, gerade in der Zeit, wenn schon etwas schwieriger geworden ist, um da das Vertrauen aufzubauen und dann natürlich so zu stärken für die Zeiten, wenn es wieder besser wird, um dann richtig zu performen. Weil wenn du in der Zeit, wenn es nicht so gut läuft, das Vertrauen so aufbaust mit einer höchstmöglichen Transparenz,
Ja,
hast du gewonnen.
das heißt, das könnte das Zünglein an der Waage bei der Kreditentscheidung sein.
Definitiv.
Okay.
Das funktioniert vielleicht nicht immer. Ich sage immer salopp, wir als MKM, wir können nicht zaubern. Mit einem Augenzwinker noch nicht. Ne? Wir können ganz viel, zaubern können wir noch nicht. Trotzdem suchen wir dann immer noch nach einer Möglichkeit, wenn es gerade nicht funktioniert, wie es dann vielleicht in 8, 10, 12 oder in 6 Monaten dann umgesetzt werden kann. Das ist das Wichtige dabei, einfach diese Erfahrung, die wir haben, zu transportieren zum Unternehmen, zum Unternehmer, um dann den Dreiklang mit den Versicherern, mit den anderen Produktgebern, Factoring-Gesellschaften einfach zu schließen.
Okay, cool. Gut auf den Punkt gebracht. Jetzt überlegen wir uns zum Abschluss nochmal so ein bisschen, wenn du eine Vision hast, was du gerne verändern möchtest. Also gibt es Dinge im Markt oder in der Gesellschaft, wo du sagst, also wenn wir das und das lösen, wenn ich jetzt hier Chef von irgendwas wäre, Chef von Deutschland oder keine Ahnung, König der Welt, dann würde ich das und das ändern, damit das und das sich verbessert. In der Branche, auf der Welt.
Das sind verschiedene Ansätze. Ja. Was mir da sofort in den Kopf schießt, ist Regulatorik. Das ist dieser Knoten, den wir in Deutschland haben oder auf europäischer Ebene mittlerweile schon haben, Datenschutz.
Datenschutz.
Also Datenschutz, der darf tatsächlich, muss angepasst werden, weil da sind im Markt so viele Themen, die uns, ich sag mal, das gesamte Arbeiten, Agieren erschweren und dann natürlich auch den Unternehmen auf der anderen Seite etwas Negatives zufließen lassen, weil sie von gewissen Themen, die wir umsetzen können, keine Informationen haben, weil wir dürfen sie ja nicht ansprechen. Weil wenn wir sie ansprechen, sind wir ja gleich wieder mit einem Fuß im Gefängnis, weil wir dann den Datenschutz missbraucht haben. Mhm. Ja, und das ist so ein Thema Datenschutz, wo ich sage, das ist ein Riesenthema, nicht nur bei uns. Also ich bin in Verbänden, ich bin in einem Vorstand tätig oder Vorstand in einem Verband.
In was für einem Verband?
In Bardo. Das ist der größte Kreditversicherungsmaklerverband im deutschsprachigen Raum. Mhm. Da bin ich im Vorstand mit drin. Da unterhalten wir uns sehr, sehr oft mit den Versicherern auf höchster Ebene. Das ist natürlich ein Riesenfund für unsere Mandanten auch. Ich leite da auch den Kautionsversicherungsausschuss, also das Bürgschaftsthema. Und da wissen wir schon, wovon wir reden, was Datenschutzthemen anbelangt. Und da ist natürlich meine Hoffnung sehr, sehr gering. Da muss normalerweise was geschehen. Wird wahrscheinlich alles noch schlimmer, nur wenn ich einen Wunsch hätte, das. Ja. Wenn es um das Zwischenmenschliche geht, also auf persönlicher Ebene, dass der Status eines Maklers ganz, ganz anders von oben betrachtet wird. Wir sind nicht irgendwelche dahergelaufenen Klinkenputzer. Ja, die gibt es. Die gab es vor 20, 30, die gibt es in 20, 30 Jahren. Definitiv. Wir als Spezialmakler, wir arbeiten auf höchster Ebene, mit höchstem Niveau. Und da müssen wir normalerweise einen Status haben, ähnlich eines Steuerberaters. Mhm. Da sagt jetzt der ein oder andere Hörer vielleicht jetzt, oh, jetzt hängt er sich aber sehr, sehr weit aus dem Fenster. Möglicherweise, vielleicht auch nicht. Mhm. Ich bin davon sehr überzeugt, dass wir eine Leistung bringen, die ist außergewöhnlich. Mhm. Die darf noch viel, viel mehr über die Medien, über die Politik, mhm. über Verbände in die Gesellschaft getragen werden. Mhm. Und da wäre ich sogar dafür, dass es ein Qualitätsmerkmal gibt, ob das eine TÜV-Zertifizierung ist, die wir hier als MKM haben, ob das etwas anderes ist, was vielleicht noch kreiert wird, um nämlich den allgemeinen, bitte richtig verstehen, Wald- und Wiesenmakler, der meint, mit nicht vorhandenen Werten zu agieren, oder genau auf der anderen Seite mit Maklern, die Top-Makler, Qualitätsmaklerstatus darstellen, die wertebasiert agieren, mhm. die inhaltlich was nachzuweisen und vorzuweisen haben, das nach vorne zu bringen, dann wäre nämlich allen geholfen. Vor allem nämlich den Unternehmen.
Dem Kunden.
Darum geht's. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier sagen muss, ich bin der Größte, ich bin der Beste, auch wenn ich weiß, dass wir zu den Top-Maklern in Deutschland gehören. Es geht nur ausschließlich darum, die Zugangswege zu den Unternehmen zu finden über die Datenschutzthematik, dann über den Leumund, den wir als Makler haben, der nicht der allerbeste ist, da müssen wir immer wieder von vorne anfangen, da den Unternehmen letztendlich von oberster Ebene, was das Land angeht, was auch auf europäischer Ebene das angeht. Wenn wir da nach England gucken, angelsächsisch, die haben einen ganz anderen Status. Wir in Deutschland sind der bessere Autoverkäufer, was wir nicht sind. Und da darf angesetzt werden, dass Punkt 2 und Punkt 3 nach dieser schwierigen Phase, was seit 2020 begonnen hat. Das hat in der Gesellschaft ganz, ganz, ganz viel bewirkt. Ich habe einen Wunsch, dass die Zwischenmenschlichkeit wieder zurückkehrt. Mhm. Dass der Groll, den Menschen auf Menschen haben, die sich nicht kennen, einfach mal wieder schwindet. Das Positiven im anderen gesehen wird. Das ist ein Thema, da sind wir in einer Abwärtsspirale. Und wenn wir da alle jeden Tag bei uns anfangen, ich mache seit 10 Jahren Persönlichkeitsentwicklung, das hat mein Leben komplett verändert, privat als auch unternehmerisch. Mhm. Bei mir zuerst anzufangen, um dann nach außen zu gehen, weil wenn ich in mir was Gutes habe, strahle ich es aus und ziehe das positiv auch an. Und genauso auf der anderen Seite. Das Zwischenmenschliche, das dürfen wir alle im Auge behalten. Und wenn wir da mal gemeinschaftlich, gesellschaftlich anfangen, dann haben wir nicht nur draußen die Sonne, sondern die Sonne in uns.
Das ist ein schönes Schlusswort. Marco, da kann ich nichts mehr hinzusetzen. Ich danke dir für deine Worte, für deinen Input.
Gerne. Ich danke dir.
Toller Mehrwert. Wunderbar. Hab vielen Dank. Ich wünsche dir persönlich und natürlich auch deinem ganzen Unternehmen viel Erfolg. Alles Gute.
Vielen Dank.